herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Menschen da draußen, hier in der neuen Woche, der letzten Januarwoche. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von OrkeMüd, eurem Blick in die Spielewoche, der jeden Montagmorgen fast schon nachts um 5 Uhr erscheint, aber natürlich auch ansonsten jedem anderen Tag der Woche angehört werden kann. Ich bin hier heute, um euch mitzuteilen, welche tollen neuen Spiele in der jetzigen Woche erscheinen. Spiele, die womöglich unter eurem Radar geblieben wären, wenn nicht meine, also wahnsinnig aufmerksam und liebevollen Augen, sie gefunden und euch nun vorgestellt hätten. Wie immer, ist ja jetzt schon die dritte Ausgabe. Wahnsinn, ab wann ist sowas eigentlich Tradition? 5 an der Zahl, 5 Spiele, die ich euch vorstellen möchte, plus ein seltsamstes Spiel der Woche. Und dieses Mal fiel mir die Auswahl ganz besonders leicht, da werden wir gleich hinkommen. Vorher aber möchte ich 2 Dinge festhalten. Die eine Sache, ich kann nicht fassen, dass wir bereits die letzte Woche des Januars haben. Dieser gesamte Monat fühlte sich an wie einen kleinen Abhang hinunter zu strudeln mit viel Rückenwind. Alles ging viel schneller als gedacht. Es war für mich persönlich eigentlich ein ganz schöner Monat, aber mit einem Fuß bin ich ehrlich gesagt noch im Weihnachtsbaum drin. Ich bin noch nicht so richtig angekommen. Es ist irgendwie komisch. Naja, wird schon alles richtig sein. Zum anderen ist heute ein besonderer Tag für mich ganz persönlich, vielleicht ja auch für euch da draußen, je nachdem, was so euer Geschmack sagt. Denn, das möchte ich kurz hier voranstellen, weil ich mich immer freue, wenn das passiert, eine neue Ausgabe von OrkeCool 3000 erscheint heute, am heutigen Montag. OrkeCool 3000, das ist dieses gratis Monatsmagazin, was ich fabriziere jetzt schon seit einiger Zeit, in dem eine ganze Reihe von Artikeln erscheint, die nur dort erscheinen. Interviews, dieses Mal zum Beispiel ein Interview mit Hardy von den Nerdwelten, einem Retro-Spiele-Podcast hier im deutschsprachigen Raum, relativ bekannt, arbeitet auch viel mit dem Retro-Gamer mittlerweile zusammen mit der Zeitung unter Jörg Langer. Außerdem gibt es da immer noch Leserbriefe von euch da draußen, Blick auf meine Festplatten, Neuzugänge, Kolumnen, allerlei Kram und alles designt, selbst von mir ohne Kenntnis und Fähigkeiten in Grafikprogrammen. Das Ergebnis ist irgendwie so eine Online-Offline-Spielezeitschrift zum Durchblättern, zumindest digital. Und liebevoll designt, irgendwie so ein bisschen mit dem Spirit der Spielezeitschriften der 80er. Schöne Sache. Erscheint heute, wenn ihr euch fragt, na, wo komme ich da ran, ist der einfachste Weg tatsächlich Steady Supporter zu sein, weil die bekommen ohnehin immer per Mail die neueste Ausgabe direkt zugeschoben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über eine Mailingliste einzutragen für OrkeCool 3000. Findet ihr verlinkt unten in der Folgenbeschreibung. Dann bekommt ihr immer eine Mail, wenn eine neue Ausgabe dieses monatlichen Magazins erscheint. Oder ihr geht einfach auf die Homepage. OrkeCool, da ist ein Menüreiter, OrkeCool 3000. Und dann kommt ihr dahin, OrkeCool.com. Space heißt die Webseite natürlich. Und dann könnt ihr sie lesen, heute Mittag herum. Am Montag wird die Ausgabe dann verfügbar sein. Freut euch drauf, ich tue es auf jeden Fall. So, da freue ich mich, wie gesagt, sehr drüber. Deswegen musste es jetzt einfach kurz aus mir herausprusten, der kleine Hinweis. Und nun aber gehen wir rein in die Spiele der Woche vom 26.01. bis zum, Achtung, haltet euch fest, 1. Februar, um Gottes Willen. Den Auftakt macht ein Spiel namens Earth Must Die, das am 27. Januar erscheinen wird. Ein Point-and-Click-Adventure, handgezeichnet, haltet euch fest. Es ist eines dieser Spiele, die man heute nur noch ganz, ganz, ganz selten sieht. Ich meine jetzt nicht Point-and-Click-Adventure. Da ist es ja tatsächlich so, dass in diesem Genre eine Menge passiert. An dieser Stelle möchte ich eine Sendeempfehlung aussprechen für den befreundeten Podcast Benutze Ohr mit Lautsprecher von Falco Löffler. Hier und da war er auch schon mal bei OrkeCool zu Gast. Und bei seinem Podcast berichtet er regelmäßig über Point-and-Click-Adventures. Und auch, weil ich Hörer davon bin, aber auch, weil ich natürlich selber dieses Genre liebend gern verfolge, weiß ich nun mal, da passiert eine Menge. Und dieses Spiel jetzt, Earth Must Die, am 27. Januar, ist ein Beweis dessen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und jetzt kommt die seltene Eigenschaft, ein Comedy-Spiel. Das ist ein Spiel, das uns zum Lachen bringen soll. Was ist denn hier los? Erfahrungsgemäß ist Humor ja eine sehr subjektive Sache. Viele Spiele kriegen es nicht für alle hin, einige wenige dann doch. Und dieses Spiel hier will dazugehören. Es ist ein Spiel, das die Geschichte eines Alien-Tyrannen erzählt, der Erbe wurde eines Alien-Großreichs irgendwo da draußen im Weltall. Und dieser Erbe aber bekommt dann mit, Moment mal, ich glaube hier die Menschen von der Erde, die wollen auf meinem Planeten kommen und alles kaputt machen. Denen gehe ich doch mal entgegen und versuche, all das zu verhindern. Klingt, wenn ich mir selbst so zuhöre, einigermaßen ernst, ist aber tatsächlich lustig gemeint. Und das wird schon klar, wenn man den Trailer anguckt, da ich kann ehrlich gesagt gar nicht zuordnen, warum steht in dem Trailer so ein Mann vor der Kamera und schreit mich an und sagt, wer er ist. Er ist Teil des Entwicklerteams von Size 5 Games und dann erst beginnt der eigentliche Trailer. Sehr ungewöhnlich. Und dann wird uns dieses Spiel ein wenig vorgestellt. Das wurde entwickelt und wird entwickelt von einem Studio namens Size 5 Games, also Größe 5 Spiele. Kannte ich nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen was an mir vorbeigegangen, denn ich gucke auf deren Portfolio in diesem Moment und sehe ebenfalls eigentlich ausschließlich Spiele, die ich nicht kenne, und ich scheine was zu verpasst zu haben, denn dieses Studio ist mehrfach ausgezeichnet worden für seine Arbeit. Der rote Faden der eigenen Arbeit sind eben Comedy-Spiele, also Spiele, die lustig sein wollen. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Titel vor und vielleicht da draußen wird jemand aufrufen und sagen, jawohl, ich kenne es, du Sau. Es ist früh am Morgen, hab Verständnis. Also, Gibbage, Bender, Dan Dead, Time Gentleman Please, Gun Monkeys, The Swindle, das kenne ich, Behold the Kickman, Lair of the Clockwork God, keine Ahnung. Das sind Fußballsimulatoren, Multiplayer-Deathmatch-Spiele, Point-and-Click-Adventures, Indie-Plattformer, da ist eine Menge an Genres los und Earth Must Die wird jetzt eben das Neueste. Ich finde es spektakulär, weil dieser Wunsch, lustig zu sein, wurde auch durchgezogen auf der Steam-Selbstbeschreibung. Habe ich lange sowas nicht mehr gelesen, denn die Selbstbeschreibung auf Steam ist komplett aus der Perspektive der Hauptfigur formuliert. Ich lese mal was vor, als kleines Beispiel, was ich meine. Zitat: Earth Must Die ist die Geschichte meines glorreichen Aufstiegs an die Macht durch das tragische Hinscheiden meines angebeteten Vaters, meiner anschließenden unabsichtlichen Kapitulation an die Terranoiden und meiner berühmt-berüchtigten Rache an der Erde sowie allem, wofür sie steht. Offenbar findet die Nacherzählung der Handlung in Form eines dieser alten Point-and-Click-Adventures statt, die etwa in den 1990ern beliebt waren oder so. Nur im Jahr 2026. Klingt für mich nach keiner besonders guten Idee, aber was weiß ich schon. Ich bin nur ein gütiger, furchterregender Weltenanführer, den alle lieben und vollumfänglich respektieren. Zitat Ende. Da bekommt er schon Geschmack, was hier los ist. Britischer Humor offenbar. Die sind doch wohl alle aus dieser Ecke im Entwicklerteam. Ich bin mal gespannt. Ich werde es mir anschauen, weil ich auch den Zeichenstil toll finde. Wie gesagt, sieht aus wie eine hochwertig produzierte Zeichentricksendung. Ich schaue mir es an. Ich bin gespannt. Earth Must Die, 27. Januar. Als nächstes, da wir euch vertraut machen mit einem Spiel, das am 28. Januar im Early Access erscheinen wird, und zwar heißt es Ghost Keeper. So, und alle Menschen, die 1997 schon auf einem Bildschirm geschaut haben, und zwar auch auf den richtigen, werden jetzt aufhorchen und sagen, Moment mal, dieses englische Wort Keeper kommt mir doch bekannt vor. Da gab es doch 1997 dieses berühmt-berüchtigte Klassikerspiel Dungeon Keeper von Bullfrog Productions alias Peter Molyneux, dass sich darum drehte, dass irgendwelche Helden in einen Dungeon reingehen und wir selbst als Spieler oder Spielerin ungewöhnlicherweise damals mit Monstern versuchen mussten, diese Helden wieder zu vertreiben. Alles ganz liebevoll gemacht, ein Taktik-Management-Spiel irgendwie so. Großartiges Ding, hat man mir gesagt. Ich habe das tatsächlich nie gespielt, das muss ich vielleicht mal nachholen, Zwinker-Zwonker. Jedenfalls, so. In dieser Tradition, es hat natürlich einen Grund, dass ich das jetzt hier erwähne, steht dieses Ghost Keeper, das jetzt eben am 28. erscheinen wird. Nur irgendwie anders, aber doch gleich. Passt auf. Die Idee ist folgendes. Man hat eine große Villa, so eine schaurige Villa mit so schweren Schränken und Schreibtischen und Stühlen und Couchlandschaften. Alles so ein bisschen barock, gothic-artig, ganz toll. Draußen gewittert, der Mond scheint und jetzt kommen irgendwelche neugierigen Leute in dieses Haus. Es sind Forscher, es sind Geisterjäger, es sind Touristen, alle möglichen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Leute wieder zu verscheuchen. Das können wir nur indirekt, indem wir mit unseren Geistern hantieren. Das ist so, kann man sich fast vorstellen wie bei Pokémon, eine wachsende Auswahl an Geistern mit verschiedensten Fähigkeiten. Und die müssen wir in diesem Schloss so platzieren und herumbewegen, dass wir möglichst effektiv eben diese Menschen wieder vertreiben, bevor die wiederum ihre eigenen Ziele erreichen, an deren Ende dann unsere Auslöschung steht. So. Und das klingt, weiß ich gar nicht, wie es für euch klingt, aber ich fand es interessant und hab dann, kleiner Funfact am Rande, die Demo gespielt, die es zu diesem Spiel nach wie vor gibt, und war ganz überrascht, denn was ich hier gerade beschrieben habe, klingt ja eigentlich total simpel als Konzept, ne? Man guckt da von oben in so ein Schloss rein, platziert da seine Geisterchen und dann wird das schon alles gut gehen. Die Demo beginnt auch mit dem Tutorial, das genauso ist, ziemlich ja übersichtlich dimensioniert, da kommt man schnell durch. Und dann kam ich ins eigentliche Spiel und bin ein bisschen erschrocken. Denn was ich da plötzlich als eigentliche Spielvilla sah, war riesengroß, gigantisch, ich glaube dreistöckig, weitläufiges Areal. Da kamen dann auch direkt 6, 7, 8 Menschen in diese Villa rein, die alle so ihre Mission hatten. Und jetzt musste ich die vertreiben. Und dann wurde das eine Spielerfahrung, die mich sehr erinnert an diese Stealth-Taktik-Spiele à la Desperados zum Beispiel, komischerweise, weil ich jetzt versuchen musste, diese Menschen so durch dieses Schloss zu locken, um sie möglichst effektiv zu erschrecken oder auch körperlich zu verletzen. Dafür muss man sie erstmal die ganzen Fähigkeiten der Geister durchlesen, gucken, wo es irgendwelche Synergien gibt. Der eine Geist kann meinetwegen in den Schubladen mit Besteck schütteln, der andere Geist kann für Lärm in den Schränken sorgen und der dritte Geist kann jemandem auf die Schulter klopfen. Und wenn man all das gut timed und kombiniert, kann man dafür so Gruselkettenreaktionen sorgen, die dann die Menschen eben in die Flucht schlägt. Ist überraschend komplex, das Spiel, überraschend anspruchsvoll, was ich jetzt in der Demo gesehen habe, aber hat mich neugierig gemacht. Ich werde auch in diese Early Access Version reinschauen, sobald sie erschienen ist. Am 28. ist es ja schon soweit und vielleicht hat da draußen jemand von euch ja auch seit 1997 mal wieder Lust, sowas Dungeon Keeper-artiges zu spielen, auch wenn der Schauplatz hier ein anderer ist, aber die Idee ist ja ähnlich. Und wenn ja, dann viel Spaß mit diesem Titel. Nun, darf ich euch mit einem Spiel vertraut machen, das eigentlich, wenn man streng nach dem Genre geht, auf meiner Festplatte gar keine Chance hätte. Und zwar spreche ich von Bento Blocks, das am 29. Januar erscheint. So. Warum hätte es eigentlich auf meiner Festplatte keine Chance, kann ich euch sagen. Es ist nämlich ein Puzzlespiel. Ein Puzzlespiel ohne jetzt eine besonders übergeordnete Handlung. Da geht es nur in dem Fall um das Lösen von so geometrischen Rätseln. Man muss Dinge in eine bestimmte Form bringen und dann auf engem Platz einsortieren. So, macht Mini an, mag ich nicht besonders große Leidenschaft. So, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt rein, warum das hier doch gelandet ist und meine Aufmerksamkeit mehr als nur erregt hat. Das Ganze hat nämlich eine fantastische Inszenierung, eine wunderschöne Spielfantasie. Es geht nämlich darum, wie der Name schon sagt, eine vor allem, ich sag mal, Sushi-lastige Mahlzeit so zuzuschneiden, dass sie in die vorgesehene Brotpausenbox reinpasst. Man hat da Reisbällchen, man hat da Algen, man hat da Fischstückchen, einen riesen Tintenfisch und all das muss man in den meisten Fällen sogar mit einer vorgesehenen Anzahl an Schnitten so zusammenschneiden, dass eben die entstandenen geometrischen Figuren in die Pausenboxen dann reinpassen. Wunderschön gemacht, ganz tolle Grafikstil, sieht sehr realistisch aus, obwohl es ja erkennbar, ja, skizzenartig ist. Ich finde die Worte dafür nicht. Ihr müsst einfach in die Kapitelbilder schauen, dann könnt ihr euch das ansehen. Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und diese Rahmung einfach nur, die genügt mir schon, um zu vergessen, dass es eigentlich knallhart ein Puzzle-Denkspiel ist. Sondern stattdessen kann ich genießen, was hier eigentlich Schönes passiert, nämlich dieses Essen zuzuschneiden und dann einzusortieren. Leute, es ist 5 Uhr morgens. Großartig. Also ich bin angetan. Auch hier gibt es eine Demo. Das Spiel wird erscheinen am 29. Januar. Ich bin angetan. Ich bin hungrig. Guckt euch das an. Bento Blocks, toll. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ebenfalls am 29. Januar erscheint und ganz, ganz dolle interessant ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor einiger Zeit, ich glaube auch inmitten der Corona-Pandemie hat es dann seinen Höhepunkt an Popularität gewonnen, gab es ein Spiel, es gibt es natürlich immer noch, aber der Hype ist durch, namens Phasmophobia, oh Gott, ich habe den Namen nicht mehr nachgeguckt, Phasmophobia, ich glaube so. Das ist dieses Spiel, in dem mehrere Spieler gemeinsam als Multiplayer-Koop-Simulation Geister jagen können. Da geht es dann darum, ne, man geht da gemeinsam in so ein Anwesen rein, muss herausfinden, was für Geister spuken ja eigentlich. Dafür hat man eine ganze Reihe von Werkzeugen zur Hand, die eben so Geisterjäger benutzen, vom Spektrographen, Wort habe ich mir ausgedacht, bis hin zum Essenzjagd-Komposthaufen. Das gibt es tatsächlich. Dann weiß man, was für ein Geist rumjagt und dann muss man die richtigen Wege finden, diesen jeweiligen Geist zu besiegen und einzufangen, was auch immer. So, Riesenerfolg in der Pandemie gewesen, toll. Mich hat das nie abgeholt, weil ich keine Lust habe, sowas mit anderen Leuten zu spielen. Und jetzt kommt wohl das Spiel, dass das jetzt für mich spielbar machen könnte, diese Art Spielerfahrung. Dieses Spiel heißt Ufophilia. So, passt mal auf. Hier geht's darum, das ist ein reines Solospiel, also Einzelspielererfahrung. Hier geht's darum, dass man als ein Alien-begeisterter Typ oder Frau, keine Ahnung, ein Anwesen betritt, zu dem man gerufen wurde, wo angeblich Aliens aufgetaucht sind. Und wir müssen jetzt ähnlich wie in Phasmophobia herausfinden, was für Aliens sind hier unterwegs und die dann fotografieren. Das ist das Ziel. Und der Clou dabei ist zum einen, dass man herausfinden muss, was für eine Art Alien ist hier. Man muss Indizien in dem Haus sammeln, man muss Notizen machen. Dann gibt es da auch einen eigenen Laptop, den man im Spiel hat, mit dem man dann irgendwelche gesammelten Informationen vergleichen kann mit so einer Art Bestimmungsbuch, welches Alien hier wohl sein könnte. Und dann, wenn man meint, die richtige Lösung gefunden zu haben, entsprechend Fallen, in Anführungszeichen, auslegen, die zu dem jeweiligen Alien passen und es dann fotografieren. Alles aus der Ego-Perspektive, alles im Halbdunkeln, bewaffnet mit der Taschenlampe. Wahnsinnig gruselig und schaurig und eben auch spannend, detektivisch, weil man herausfinden muss, welches Alien ist hier eigentlich. Und eine weitere Sache kommt dazu, die ich da ganz reizvoll dran finde, ähnlich wie bei Phasmophobia. Es ist zufallsbasiert. Man weiß natürlich nicht, welches Alien hier vorher ermittelt wurde vom Spiel, was hier sein Unwesen treibt. Man muss es rausfinden. Es gibt ganz viele Zufallselemente in diesem Spiel. Das Größte ist natürlich, welche Art von Alien hier unterwegs ist. Und daraus ergibt sich, wenn alles gut geht, ein wirklich spannendes, ich suche nach dem Alien und mache ein Foto davon, Spielchen, auf das ich große Lust habe. Es wird mich terrorisieren, ich weiß es jetzt schon. Ich werde meine eigene Wohnung danach mit ganz anderen Augen sehen, aber ich habe Bock drauf. Ufophilia, 29. Januar, guckt's euch an. Und schließlich komme ich zu einem Titel, der wohl der Promi in dieser Reihe hier ist, die ich euch für diese Woche vorstelle. Es ist Cairn. Ein Kletterspiel, das wir bei OrkiCool Held Ausschau auch schon mal vorgestellt haben, in dem es eben darum geht, einen riesengroßen Berg hochzuklettern. Und das Besondere an diesem Spiel ist wahrscheinlich die Spielweise, das Gameplay. Das Versprechen des Spiels ist, und die Demo habe ich bereits ausprobiert, es scheint eingehalten zu werden, dass man diese Berge, die man da in der echten Welt beklettert, an eigentlich jeder Stelle, wo es eigentlich nur physikalisch und schwerkraftmäßig möglich ist, auch beklettern kann. Man steht also mit dieser Figur, die man so over shoulder steuert, vor diesem Berg und kann sie erstmal angucken, alles klar, wo lege ich denn meine linke Hand hin? So, dann macht man das, fixiert die Hand mit einem Tastendruck und jetzt sucht man nach einem passenden Ort für die nächste Hand, also für die zweite, für die rechte Hand. So, hat man das, zieht man die Beine nach und so bewegt man jedes einzelne Körperteil, das man eben zum Klettern braucht, minutiös langsam von Kletterpunkt zu Kletterpunkt. Alles komplett im Free-Flow-System. Die Entscheidung, wohin man geht und was man den eigenen Gelenken der Spielfigur zutraut, kann von uns entschieden werden. Und das finde ich spektakulär. Obendrauf kommt noch ein ganz wunderbares Crafting-System. Unsere Figur trägt am Rücken einen Rucksack. Komische Beschreibung für einen Rucksack. Also er hat einen Rucksack, so. Und in diesem Rucksack können wir eine ganze Menge von Crafting-Materialien reinpacken, die wir während der Kletterung sammeln. Diese Materialien können wir dann nutzen, um in den Camps, wo wir unsere Pausen machen, Tränke zu brauen, Nahrung herzustellen, mit der wir dann uns eigene Buffs geben können, damit wir besser klettern können oder andere Boni bekommen. Und man findet auch Items, die man fürs Klettern benutzen kann. Neue und stärkere Seile, Sicherungsbänder, so ein Kram. Bin kein Kletterer, aber ich gucke mir das gerne an. Und in dem Fall spiele es auch gerne. Die Demo war ganz toll. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Große Liebe fürs Tutorial. Wir haben es bei OrkiCool Held Ausschau damals besprochen. Ich will es jetzt nicht nochmal offenbaren, weil das ein schöner Moment war. Wenn ihr das nicht gehört habt damals, könnt ihr euch drauf freuen. Bin da ganz gespannt drauf. Es gab eigentlich nur eine Sache, die in der Demo so ein bisschen ein Fragezeichen war. Und zwar, wie gut denn technisch dieses Klettergerüst der Spielfigur funktioniert. Die Idee ist ja hier, man kann alles machen, solange das Gleichgewicht des Körpers und die Muskeln das aushalten. Wenn man eine Bewegung zu drohen macht, die den Körper überlasten könnten, dann beginnt das jeweilige Körperteil zu zittern, also der Oberschenkel zum Beispiel beginnt sich dann zu bewegen und dann stürzt man ab oder kann den Fuß nicht anhalten. Und was in der Demo manchmal passiert ist, ist, dass die Physik des Körpers, das Modell, so ein bisschen ineinander klitschte, weil es nicht so ganz zu dem passte, was eigentlich der Körper gerade noch könnte. Also da verdrehte sich ein Oberschenkel in den Bauch mal rein oder sowas. Es ist aber auch die Demo, das ist natürlich eine frühere Spielversion gewesen. Ich bin mal gespannt, ob zum Release das dann ausgemerzt wurde. Ich freue mich da sehr drauf. Cairn, tolles Kletterspiel, wunderschöne Atmosphäre übrigens auch, fast schon ein cozy Game, wenn es nicht ums lebensgefährliche Klettern an irgendwelchen Steinwänden wäre. Toll, freue mich drauf, werde ich mir angucken und ihr womöglich ja auch. Und nun öffnen sich weit die Pforten zum seltsamsten Titel dieser Woche, der am 28. Januar erscheinen wird. Und da habe ich ja sehr gespunzelt bei der Spielbeschreibung, so sehr, dass ich es euch eigentlich direkt vorlesen möchte. Es umfasst auch wunderbar, worum es hier eigentlich geht. Das Spiel heißt Hellmart, wie Walmart, ne? Die riesengroße amerikanische Supermarktkette, aber eben Hellmart ist sowas wie ein Horror, ich verkaufe Sachen an Leute und nachts habe ich Angst, Spiel, das sich selbst wie folgt beschreibt. Achtung, ich finde die ganz toll und treffend gemacht. In der Selbstbeschreibung steht, Zitat, du bist in den Norden gekommen, um leichtes Geld zu verdienen und um den Menschen zu entfliehen. Eine ruhige Stadt, ein winziger Laden, kaum Kunden. Was könnte schiefgehen? Schlüpfe in die Rolle eines normalen Nachtschichtleiters und versuche an diesem seltsamen Ort am Leben zu bleiben. Tagsüber fast ein normaler Laden. Erreiche dein tägliches Verkaufsziel, Regale auffüllen, halte das Geschäft und die Umgebung sauber, an der Kasse arbeiten, sei nicht unhöflich zu Kunden. Am Abend, das Böse erwacht, bereite dich auf seinen Besuch vor, Generator überwachen, Türe verriegeln, Sicherheitskameras überprüfen, Vorräte kaufen, rüste das Geschäft auf, um zu überleben, lass das Böse nicht hinein. Das ist das Spiel. Also, wechselnder Tag-Nacht-Rhythmus, tagsüber Traum des Kapitalismus, einfach brav an der Kasse sitzen, arbeiten, lieb zu den Leuten sein, nachts dann Vorräte auffüllen und aufpassen, dass keine komischen Gestalten monsterartig sind, die in den Laden reinkommen. Und Leute, ich find's super spannend. Es ist nicht das einfallsreichste Konzept, aber ich mag's. Es ist super realistisch inszeniert, moderne Grafik-Engine, realistisch anmutend, vielleicht sogar noch mit einer Spur Gesellschaftskapitalismuskritik, ne? Walmart, Hellmart, mal gucken. Aber ich bin da ganz neugierig drauf. Ich glaube, da ist hier sehr treffsicher was verwandelt worden. Das sieht vielversprechend aus von außen. Ich habe mir noch keine Demo oder so angeguckt. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Ein Horror-Survival-Management verkaufe Dinge an Leute tagsüber Spiel. Sowas sieht man nicht alle Tage. Also, wann kommt's? 28. Januar. Haltet euch fest. Und damit bleibt eigentlich nur noch der kleine Blick in die Woche bei OKCOOL, um euch zu verraten, was hier eigentlich noch so passiert, wenn ihr OKCOOL finanziell unterstützt und zu den Supportern dieses ganz wunderbaren Podcasts gehört. Zum einen, morgen am Dienstag, spannend, spannend, erscheint eine Folge OKCOOL holt nach, beziehungsweise in diesem Fall OKCOOL holt nochmal nach. Vor einigen Wochen habe ich ja angefangen, Hollow Knight, dieser superschwere Plattformer von 2017, noch einmal versuchend durchzuspielen. Vor 3 Jahren habe ich das schon mal gewagt und bin gescheitert. Es war zu schwer, war frustriert. Dieses Mal will ich es nochmal versuchen. Das Vorgeplänkel erschien bereits für alle Supporter. Und am morgigen Dienstag erscheint noch nicht die finale Besprechung, sondern ein Zwischenstand. Eine kleine Verschnaufpause. Stellt sie nämlich heraus. Das Spiel ist nach wie vor sehr schwer. Ich bin relativ weit gekommen, will nicht zu viel verraten, aber ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe und habe mich deswegen mit meinem Begleiter Matthias Rosenkranz zusammengesetzt, um Tipps zu bekommen, Ratschläge und ehrlich gesagt auch ein bisschen Lob für das, was ich bisher erreicht habe. Und dabei könnt ihr uns zuhören. Das war eine ganz wundervolle Aufnahme. Am Mittwoch erscheint die 3. Ausgabe der Herrschaftszeiten, dem Projekt, wo ich mit dem Historiker Andreas Moizzi Crusader Kings 3 als Regentenduo spiele. Wir haben uns ein mittelalterliches Reich auserkoren und herrschen darüber. Ich habe letzte Woche regiert und dann von meinen Abenteuern erzählt. Es war alles ganz furchtbar. Andreas hat sich nun wieder zurückgezogen und seinerseits unser Reich fortregiert. Und jetzt wird er berichten, wie es aussieht. Er hat schon Andeutungen gemacht. Es wird interessant. Naja, und am Freitag, aber pro interessant, gibt es eine neue Ausgabe von Cooldown. Das ist mein Kooperationsformat mit Sebastian Tützak und Martin Dietrich von Decode, ein spielejournalistisches Angebot, ganz frisch gegründet. Auch beides erfahrene Journalisten. Und wir blicken bei Cooldown immer zurück auf die wichtigsten Gaming-Schlagzeilen des Monats, in dem Fall Januar, und ordnen sie neu ein, debattieren und sprechen. Das war eine tolle Ausgabe. 1,5 Stunden lang geht sie. Wir sind da also ganz tief in verschiedene Themenbereiche eingetaucht, von denen wir glauben, dass sie auch für euch da draußen interessant sind und sein sollten. So, und damit, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, falls ihr noch am Montag steht, oder auch schöne Resttage, falls ihr schon am Ende der Woche angekommen seid. Wer weiß, Zeitzonen sind ein Mysterium. Ich denke an euch und wünsche euch einen schönen Start, wo und wie auch immer ihr seid. Wir hören uns ganz bald wieder hier bei OKCOOL. Und cool, je nachdem, welches Format.